Berlin, an einem windigen Augusttag im Jahr 2021. Der Gendarmenmarkt zeigt sich als das, was er wohl immer war. Ein Ort, an dem man verweilt oder sich verabredet zwischen den Zeiten und Geschäften. Oder um hinüberzueilen auf dem Weg von hier nach da, zur Bank, zum Einkaufen oder ins Büro. Wer das Gestrüpp des Alltags hinter sich gelassen hat, findet seinen Weg am Abend ins Konzerthaus, das einmal Schauspielhaus hieß. Gerade ist es geschlossen. Ein blauer Teppich mit gelben Sternen führt die Stufen hinauf. Vielleicht hat das etwas mit dem Festival Young Europe Classic zu tun, das gerade hier stattfindet.
In Gesellschaft muss keine Rangordnung sein. Und die der Liebe am sorgfältigsten vermieden werden.
Die Auseinandersetzung des Worts Gesellschaft sollte uns schon darauf aufmerksam machen.
Es ist eine Gesellenschaft. Zur Freude.
Kein Meister.
Kein darunter. Meister darunter.
Lauter sich gleiche Gesellen. Und da steht es niemandem an, Meister zu sein.
Daher ist Küssen so lächerlich oder unanständig in Gesellschaft. Küssen sich alle, so ist es der erste Fall. Küsst man einen, der letzte.
Reil, damit Sie mich kennen. Hörspielserie von Christine Nagel. Teil 1. Dass ich ein Schlemiel und eine Jüdin bin.
Rahel Farnhagen von Ense, geborene Levin, 1771 bis 1833.
Ich finde mich vor dem Haus Jägerstraße 54 ein. Ein Zitat eines Mannes aus der Zeit um 1800 kommt mir in den Sinn. Hier verweilte er des Nachts, blickte hinauf zum Fenster im dritten Stock, aus dem leicht geöffnet Klaviermusik drang. Rahel berichtete einmal einem Freund, in den Häusern in der Jägerstraße wohne niemand, der unter 2000 Taler jährlich zu verzehren hätte. Heute steht auf der breiten Fensterfront des Erdgeschosses Spaces. What you see here could be your new way of working. Vor 250 Jahren, als Rahel Levin hier mit ihrer Mutter Chaye und ihren jüngeren Geschwistern Markus, Ludwig, Rose und Moritz wohnte, mag es weniger ein Ort zum Arbeiten als zum Leben gewesen sein. Bis ins Alter von 23 Jahren verließ Rahel diese Gegend nicht. Briefe trafen ein.
Chaye Levin und Markus an Rahel in Berlin.
In hebräischer Schrift:
Bet Hei, Baruch Hashem. Gelobt sei sein Name. Breslau, Sonntag, den 3. Sivan, 5551.
Das hebräische Datum 3. Sivan entspricht für das Jahr 1791 dem 5. Juni, einem Sonntag.
Liebe Tochter Rahel, dein Brief vom 29. haben wir mit Vergnügen erhalten und freuen uns recht sehr, dass du uns eure Gesundheit versichert hast. Du schreibst nicht, ob du 3 Pfund Tee von Leipzig erhalten hast, ob du Zucker gekauft hast und Seltzerwasser.
Ich, liebe Tochter, bin eine Falschgeborene.
Dafür sollt mich...
Und soll eine Hochgeborene sein.
Oder vielmehr hat Gott mich behütet vor der Sorge, dass ich dich dir selber anvertraut habe.
Ich bin eine Falschgeborene.
Denn das Mädchen, was man ihr selben nicht trauen kann, hilft auch alle Vorsorge nicht.
Und soll eine Hochgeborene sein.
Aber für Gelegenheit muss ich jedes Frauenzimmer hüten. Auch muss sie sich vor den Schein hüten, dass ihr Namen nicht läut. Denn der Namen ist alles bei der Mensch.
Ich bin eine Falschgeborene und soll eine Hochgeborene sein.
Im Voraus bei ein Frauenzimmer. Aber davor bin ich Gottlob ruhig und lass dich selber dafür sorgen. Bleibe gesund, das wünscht deine Mutter Chaye.
So Rechte und Pflichten, also wirklich politische Gesetze und so, die haben sich für Juden und Jüdinnen ja geändert, oder? Mit der Aufklärung?
Linda Blümchen im Gespräch mit Thomas Lackmann.
Also es gibt also ein Judenreglement von 1730 und dann 20 Jahre später unter Friedrich dem Großen. Und dieses von 1750, davon haben dann französische Kommentatoren gesagt, ist eines Kannibalen würdig. Ja? Das war so unangenehm und gemein. Das hat die Juden in 6 Klassen eingeteilt und hat ihnen, wenn sie bestimmte Schritte machten im Leben, kostete alles viel Geld. Und wenn man dann ein Kind haben wollte oder heiraten wollte, musste man extra bezahlen, müsste man dafür zum Beispiel Ladenhüter Porzellan kaufen und ins Ausland weiterverkaufen und immer wieder Summen zahlen. Und die Ärmeren, die durften gar nicht in Berlin sein oder mussten eine Anstellung haben, durften aber nicht heiraten.
Es wird mir nie einkommen, dass ich ein Schlemihl und eine Jüdin bin. Da
es mir nach den langen Jahren und dem vielen Denken darüber nicht bekannt wird, so werde ich es auch nie recht wissen.
Schlemihl, Jiddisch. Herkunft ungeklärt. Bezeichnet eine ungeschickte Person, ein unschuldiges Opfer von Streichen. Vielleicht aus dem Hebräischen Selem, Opfer, Dankopfer. In der ostjüdischen Kultur der Pechvogel oder Narr.
Darum nascht auch der Klang der Mordaxt nicht an meiner Wurzel.
Darum leb ich noch. Tiefliegende, große, schwarze Augen, die nachdenklich wirken. Es gibt zwei Pastelle, drei Zeichnungen und ein Relief, die uns den Blick von Rahel überliefern. Die schriftlichen Zeugnisse liegen in Archiven, in der Staatsbibliothek Berlin und der Bibliothek der Jagiellonska in Krakau. Groß und klar, lang nach oben und nach unten durchgezogen und leicht nach rechts gewendet, bringt Rahel die Worte aufs Papier. Großzügige Abstände, keine Ränder. Diese Schrift hat Tempo, Schwung. Und die Schrift ihres Ehemannes, Karl August Farnhagen? Zierlich und akkurat.
Ich weiß sehr wohl, dass die jetzige Sinneswendung, worin die nächsten Zeiten, wie es scheint, nur stärker fortschreiten werden, meinen Papieren nur wenig Gunst verspricht.
Über Rahels Briefe im Allgemeinen und den hier vorliegenden Briefwechsel im Besonderen sind verschiedene noch ungedruckte Aufzeichnungen Farnhagens aufbewahrt, die hier ihre Stelle finden mögen, schreibt Farnhagens Nichte Ludmilla Assing-Grimelli nach dessen Tod im Jahr 1858.
Die Stimmung der Deutschen ist bewegt, auseinandergezerrt, nach außen gedrängt, verwildert. Ihr Anteil an der großen Entwicklungszeit, die nach der Mitte des 18. Jahrhunderts emporstieg, vermindert sich zusehends. Ihr eigenes Leben und ihre eigene Bildung reizen sie nicht genug, um den Gestalten und dem Gange derselben eine feste Aufmerksamkeit in die Vergangenheit zu widmen. Allein ich rechne mit Zuversicht auf die Wiederkehr dieses Anteils und dieser Aufmerksamkeit.
So sehr mir auch meine Ausdrücke aus dem Kopf und aus der Feder fahren, so entschieden destillieren sie sich doch durch alles, was ich lebe,
vorlängst in meinem Kopf zurechte, durch Gut und Blut und Arbeit.
Von Rahel selbst ist alles und jedes an und für sich bedeutend und wichtig. Aber auch viele Briefe, die sie nicht geschrieben, sondern empfangen hat, sind von größtem Gehalt und Wert.
Ich kann nur Briefe schreiben und manchmal einen Aphorismus. Aber absolut über keinen Gegenstand, den man mir oder ich mir selbst vorlegen möchte.
Die eigentümlichen Redeweisen, selbst wenn sie sprachliche Fehler enthalten, sind nicht zu zerstören, sondern möglichst beizubehalten. Es findet sich in diesen Briefen eine große Menge von Ausdrücken und Wendungen, die ganz der gesprochenen Sprache angehören und von der Schriftsprache fast ganz gemieden werden. Ein Schatz, der sich daher in wenigen Denkmalen zu bewahren pflegt.
Vernunft ist
Papans blaues Buch. Herz, Eifersucht, Wissen. Präsumption.
Rahels erstes Tagebuch war, anders als die übrigen, die eher wie Schulhefte aussehen, das Buch eines Kaufmanns.
Kunst.
Von Rahels Vater Levin Markus Cohen, der im Jahr 1790 im Alter von etwa 60 Jahren gestorben war.
Naturwissenschaft.
Rahel ist da gerade 19.
Beten.
Freiheit haben. Jede Wissenschaft. Handeln.
Papans blaues Buch.
Vernunft ist.
Auf dem Originaletikett steht Dezember 1784 in der energisch schönen Handschrift von Rahls Vater. Darunter das Etikett Rahls. Und als drittes das Etikett von Karl August Farnhagen.
1799 bis 1811.
Freiheit haben.
Aus dem Buch selbst wurden mehrere Seiten herausgeschnitten.
Handeln. Vernunft ist Herz, Eifersucht. Wissen, Präsumption.
Bei einer Bekannten der Familie Levin, Henriette Herz, finde ich in ihren Erinnerungen dies. Der Vater, der Juwelenhändler war, bezog die Leipziger Messe und ich war außer mir vor Freuden, als er und seine Frau mir sagten, dass sie mich zur nächsten Ostermesse mitnehmen wollten. Es war die erste Reise, die ich machen sollte und ich dachte still in mir, dass die Leute über Potsdam hinaus doch wohl anders aussähen als bis dahin und mit Freude und Neugier trat ich die Reise an. Die Familie bestand aus dem Juwelenhändler Levin, seiner Frau und ihrer Tochter Rahel, später Frau von Farnhagen.
Rahels Familie. Vater Levin Markus. Ein genialer, gewaltsamer Mann. Vornehm und eigen in Sitte und Denkart. Bekannt wegen seiner Klugheit und seines Witzes.
Der Vater war der geistreichste und witzigste Despot, den man sich denken kann. Und eben deshalb der verletzendste. Aber darum kümmerte er sich wenig, denn in der Tat war seine größte Lust die an der Unlust.
In seiner Jugend war er viel gereist, in England und Holland gewesen. Am Hofe des Prinzen Karl von Lothringen zu Brüssel hat er viel Geschäfte gemacht und den Grund zu seiner nachherigen Wohlhabenheit gelegt.
Er war ungemein klug, aber nicht gut. Sein Wille war sein höchstes Gesetz. Und unter diesem eisernen Willen litt seine ganze Familie, doppelt aber Rahel, welcher auch das Leid mitlitt, unter welchem ihre gute, sanfte, doch etwas geistesbeschränkte Mutter seufzte, schreibt Henriette Herz.
Von was genau haben die sich emanzipiert oder wollten sich emanzipieren?
Für die jüdischen Frauen gab es natürlich beides und die konnten sich, was sie dann auch getan haben, zu großen Teilen emanzipieren. Zum einen, indem sie konvertieren, christliche Männer heiraten und dann viel mehr Möglichkeiten in der Gesellschaft haben. Und dann gibt es noch die Frauenemanzipation. Das heißt, viele Einschränkungen, die sie hatten, hatten sie nicht, weil sie jüdisch waren oder jüdischer Herkunft, sondern einfach, weil sie Frauen waren. Und das war 100 Jahre später fast noch ähnlich.
Bereits 1795 ist der Gebrauch des Familiennamens Robert belegt, den die Familie wohl nach dem Tod des Vaters angenommen hatte, und der 1812 als Rahel Robert Tornow in Rahels Staatsbürgerurkunde stand.
Manchmal hat man geredet von einer Taufwelle um 1800. Das ist mittlerweile, das ist nicht so ganz exakt. Trotzdem, in dem Moment konnten dann auch die armen Juden Staatsbürger werden und dann haben sich dann diese bürgerlichen Namen zugelegt.
Die Familie Levin gehörte zu den etwa 400 bis 500 reichen jüdischen Familien Berlins, die um 1800 1-2% der gesamten jüdischen Bevölkerung Preußens ausmachten. Sie standen mit den Familien Mendelssohn und Bär in Freundschafts- und Geschäftsverbindung.
Mutter Chaye Levin Markus, vortreffliche Frau in jedem Sinne, wirtschaftlich, klug, erwerbsam, gütig. Dabei Sinn für Genialität und Teilnahme für das mannigfachste Leben. Sie hatte für den ältesten Sohn Markus eine Vorliebe und Schwäche, die sehr nachteilige Folgen hatten.
Gott wird uns auch ferner helfen. Man muss nur genügsam sein. Doch Rahel ekelt es, zu warten, zu entsagen, gut zu sein, zu dulden, kurz alles, was sonst schmeichelt und nicht das Leben, das gewünschte ist.
Eher kann ich nach dem eigenen Herzen mit der Hand fassen und es verletzen, als ein Angesicht kränken und ein gekränktes Sehen.
Und zu dankbar bin ich, weil es mir zu schlecht ging und ich gleich an lauter Leisten und Vergelten denke.
Auch weil nur ich immer leistete.
Dies Letztes ganz leidenschaftlich und mechanisch zugleich geworden.
Dies alles kommt daher, weil die holde, freigebige, sorglose Natur
mir eins der feinsten und stark organisierten Herzen gegeben hat, die auf der Erde sind. Weil ich keine persönliche Liebenswürdigkeit habe.
Und man es also nicht sieht.
Weil auch mein rauer, strenger, heftiger, launenhafter, genialischer, fast toller Vater es übersah und es brach.
Und es brach.
Brach.
Brach. Mir jedes Talent zur Tat zerbrach, ohne solchen Charakter schwächen zu können.
Nun arbeitet dieser ewig verkehrt, wie eine Pflanze, die nach der Erde hineintreibt.
Die schönsten Eigenschaften werden die widrigsten.
Henriette Herz notierte weiter: Der Vater war reich. Er machte in Berlin auf gewisse Weise ein Haus, denn er sah viele Leute bei sich, aber es waren größtenteils Schauspieler. Ein Umstand, der auf manche Lebensansichten der Kinder nicht ohne Einfluss blieb. Die Frau, einfach und gut, dem Mann in jedem Sinne unterworfen.
Ich glaube, die Aufklärung war Männersache, sodass Frauen, die dann öffentlich auftraten wie Schauspielerinnen, dass man da durchaus die Nase rümpfte und dass die schon also vom Ansehen her so haarscharf an der Grenze zu Prostituierten gesehen wurden. Ja? Sodass also dieses Aufpassen auf die Mädchen, wo gehen die hin, mit wem verkehren die, das ist keine jüdische Spezialität.
Die Schwester Rose, Röschen Levin, geboren 1781, Neujahr, heiratete um das Jahr 1801 den Herrn Karl Asser im Haag, Rechtsgelehrten, später Referendär de Première Classe im niederländischen Justizministerium.
Meine geliebte Rosentochter, teure Schwester, nur das Unglück, nur die Bosheit darüber, dass wir getrennt leben müssen, macht es,
dass ich unerachtet unserer Freundschaft und unserer Liebe zueinander dir beinahe gar nicht schreibe. An einem Stamm erwachsen, unter demselben Dache, dieselben Dinge gesehen, erlebt, gelitten, genossen. Gut geartet, wie wir sind, zur Freundschaft gestimmt. Verlieren Schwestern, wenn sie sich trennen, was sie auf der weiten Erde nicht wiederfinden? Wenn ich auch lange mit den Brüdern liiert lebte, welches gut war, aber keine Schwester.
Sie war von Rahel immer sehr verschieden und bildete sich was drauf ein, dass sie so lange vor ihr ordentlich geheiratet hatte.
Rahel heiratet erst im Alter von 44 Jahren. Karl August Farnhagen, 14 Jahre jünger als sie. Diplomat, politischer Literat, scharfsinniger und kritischer Beobachter seiner Zeit. Sein Nachlass bleibt noch zu entdecken.
Lebte Mama nur ein bisschen und sehe Rahel verheiratet und vergöttert von dem Mann, der sie ohne einen zugenommen hat. Aber was ich trage, meine Fluchtreise, vor der Hochzeit, vor Brautwerden, alles habe ich von Farnhagen. Von dem schreibe ich nicht, den musst du mit mir sehen, dann kannst du's glauben. Deine Rahel Antonie Friederike Farnhagen von Ense, geborene Robert Torno.
Wie ein Spanier. Damit du weißt, wie ich ganz und gar heiße.
Heißer, lustig. Wer weiß, ob die Welt noch 4 Wochen steht? Kann man nicht jeden Augenblick Zahnschmerzen bekommen? Ich habe die Zähne nicht gemacht, die Schmerzen nicht. Ich kenne sie nicht. Ich kann nicht mit ihnen resonieren. Schon mit keinen Ochsen, mit keinem Schwein. Und die leben doch. Und mein Eigenleben? Meine eigene Existenz ist mir doch so unbekannt. Genießen mit Gewalt. Genießen bleibt mir übrig oder grämen. Was ist schöner? Es ist kein Unsinn, was ich hier schreibe. Jeder strebt so in diesen Gedanken herum. Nur trauen sie sich nicht, ihn zu denken und zu sagen.
Ich habe solche Fantasie, als wenn ein außerirdisches Wesen wie ich in diese Welt getrieben wurde, mir beim Eingang diese Worte mit einem Dolch ins Herzen gestoßen hätte.
Ja. Habe Empfindung, sieh die Welt, wie sie wenige sehen, sei groß und edel. Ein ewiges Denken kann ich dir auch nicht nehmen. Eins hat man aber vergessen.
Sei eine Jüdin.
Sei eine Jüdin.
Und nun ist mein ganzes Leben eine Verblutung. Mich ruhig halten kann es fristen, jede Bewegung, sie zu stillen, neuer Tod. Und Unbeweglichkeit ist mir nur im Tod selbst möglich.
Aphorismen,
Sprüche aus einer Unzahl von Briefen und aus Merkbüchern gesammelt.
Perlen, die ein halbes Jahrhundert aus einer Menschenseele warf, Schätze, die sie wie das große Meer enthält.
Resultate.
Ernte.
Meine Ausdrücke, die mir aus dem Kopf und aus der Feder
Ausdrücke, die mir aus dem Kopf und aus der Feder gefahren sind.
Definitionen. Destillierte Essenzen.
Definitionen.
Sprüche.
Destillierte Essenzen.
Bonmots.
Sprüche.
Bonmots.
Axiome.
Axiome.
Kritiken.
Kritiken.
Betrachtung.
Gedanken.
Gedanken.
Schätze.
Perlen.
Perlen.
Ernte.
Schätze.
Beute.
Schätze.
Resultate.
Ernte.
Beute.
Resultate.
Resultate.
Meine Aphorismen enthalten all in mir aufgegangene und zerschmetterte Frühlinge, wenn auch aufgetrocknet zwischen Blättern. Oder als ein Tropfen Essenz von weitem Feld und Tal erpresst.
Ich stehe immer noch vor dem Haus in der Jägerstraße 54. Die Plakette besagt, dass Rahel Farnhagen an diesem Ort ab 1793 Menschen verschiedener Stände und Konfessionen in ihrem ersten literarischen Salon versammelte.
Hier wurde mit Worten gefochten,
Kritik mit Geist und Witz geübt, um Wahrheit gerungen.
Eigentümlich?
Welch Formulierung?
Eigentum?
Eigentümlich.
Unser Eigentum ist nur das, was uns keiner nachmachen kann.
Dazu gehört noch unser Sein.
Rahel.
Drei Häuser weiter. Die Mendelssohn-Remise. Ein schöner, kleiner Konzert- und Veranstaltungssaal im Gebäude der ehemaligen Mendelssohn-Bank. Moses Mendelssohn hatte der jüdischen Bevölkerung Berlins buchstäblich die Tore geöffnet. Ich finde die schöne Episode, wie Moses Mendelssohn als hilfloses, buckliges Kind aus Dessau zugewandert war und der eigentlich Moses Dessau hieß. Oder Sohn des Mendel aus Dessau. Er stand vor dem Rosenthaler Tor, dem damals einzigen Stadttor, durch das Juden eingelassen wurden in die Stadt. Wie heißt er? Der Knabe errät die Frage nur. Er kann ja kein Deutsch. Ein einziges Wort nur, das er sich aufspart.
Moses.
Woher?
Dessau?
Zu wem will er?
Der Knabe horcht auf.
Zu wem will er?
Als die Frage wiederholt wird, glaubt er, dass er sie versteht.
Rabbi Fränkel.
Was will er dort?
Moses zittert. Angstvoll steht er, ein buckliger Gnom, vor einem riesengroßen Greifer in preußischer Grenadieruniform. Nun will er es anbringen. Jenes Wort, jenes einzige deutsche Wort, das man ihm daheim beigebracht hat.
Lernen.
Lernen. Da gibt der Wachbeamte den Weg frei. In den Journalen der Wache findet sich an diesem Oktobertag des Jahres 1743 die Eintragung: Heute passierten das Rosenthaler Tor 6 Ochsen, 7 Schweine, ein Jude.
An Rahel Levin in Berlin. Strelitz, den 9. September 1793. Ich freue mich jetzt so herzlich, dass ich Ihnen endlich schreibe, wie ich mich jedes Mal, wenn ich bei Ihnen war, freute.
Das waren ja alles Sandkastenfreundschaften.
Ihre Jette Mendelssohn.
Mit den Mendelssohn-Kindern, kann man sagen. Wobei,
kann ich ganz kurz anhaken und fragen, also Moses Mendelssohn war der Vater und dann gab es 6 Kinder?
Ja, also Moses Mendelssohn hatte 10 Kinder und 6 davon überlebten. Und die meisten waren in irgendeiner Form befreundet oder doch gut bekannt mit Rahel. Die wohnten ja nah beieinander. Und wir haben guten Grund anzunehmen, dass dieses offene Haus, was Moses Mendelssohn führte, wo diskutiert wurde, wo verschiedenste Leute aus der jüdischen Gemeinde, aber auch Nichtjuden zusammenkamen und verschiedenste Meinungen aufeinanderprallten und Moses moderierte, aber in dem Sinn, dass diese Meinungen rauskommen könnten. Also das, was heutzutage so vermisst wird, dass man das aushält, dass andere Leute andere Meinungen haben und damit umgehen. Das wurde da geübt. Das war ja auch für diese Gesellschaft ganz ungeübt, der Pluralismus. Aber da fand das statt. Und es war vielleicht tatsächlich für diese Teenager-Mädchen, die das erlebten, so ein Modell, wie eine offene Begegnung aussehen kann und vielleicht auch ein Modell für ihre späteren Salons.
Liebe Jettchen, Sie werden sich wohl meiner Handschrift und meiner Person nicht mehr erinnern. Denn es ist so lange und unerhört, dass ich Ihnen Antwort schuldig bin.
Wie geht es Ihnen jetzt? Sind Sie wenigstens gesund?
Anfangs hielten mich viel verdrießliche Krankheiten in meinem Hause und in meinem Körper ab. Und nachher hatte ich freilich selber Schuld.
Sie waren krank, recht im Innern krank. Und das erschreckt mich sehr. Für Sie gibt es keinen Trost, wenn Sie unglücklich sind. Bei Ihnen wirkt alles so von innen heraus.
Es ging mir, wie Goethe so wahr von dem Geheimnis sagt.
Sie müssen alles durchempfinden. Jedes Gefühl steht so klar und einzeln in Ihnen da.
Von alten Banden löset ungern sich die Zunge los. Ein lang verschwiegenes Geheimnis endlich zu entdecken.
Es muss wirklich ein großes Glück sein, sich in einem Wesen wiederzufinden.
Sie schien mir diesen Sommer so geneigt zum ehelichen Leben.
Ist es nur vergönnt, während einigen Augenblicken zu träumen, Liebe könnte nur glücklich machen?
Und in Ihrem letzten Brief an mich so ganz das Gegenteil.
Sie waren durch Ideen dafür und sind durch eine Erfahrung davon abgekommen.
Diese soll das Band sein, das uns am Leben und aneinander fesselt?
Beides ist nicht heilsam.
Ich will lieber lesen, was Goethe von Liebe sagt, als Selbstlieben.
Empfindsamkeit heißt so etwas wie Gefühle zulassen, Gefühle spüren und das dann aber auch mit dem Kopf zusammenbringen. Das war eine große Mode, auch Freundschaft war damals ein großer Kult. Das war die Gegenbewegung zu den kalkulierten Karrierebeziehungen bei Hofe. Ja, die wirkliche, aufrichtige Beziehung von Freunden, die sich vertrauen können, die nicht schmeicheln, sondern die wirklich so einander begegnen.
Ich stehe wieder vor dem Lewinschen Haus. 1794 ist Rahl immer noch nicht weiter gereist als mit den Eltern nach Leipzig. Sie erhält einen Brief vom 7 Jahre jüngeren Lieblingsbruder Ludwig, der in Breslau eine kaufmännische Lehre macht beim Vetter, den Rahl oft Onkel nennt.
Ludwig an Rahl in Berlin, Breslau, Juli 1794. Beste Rahl, es hat und gibt gewiss keine Rahl so wie du. Ich bin gut hier aufgenommen worden. Die Muhme kann ich gut leiden.
Blümche Meier, die Frau von Liebmann Meier.
Sie ist eine wahre Pleuresse. Gehet im Staat frisiert, ist höflich, zuvorkommend und lustig.
Ein plörösen Mensch wie am Hof. Ein bezahltes Klageweib.
Der Vetter ist doch immer der gute Mann, der er war. Er hat erst ein heimliches Gespräch mit mir gehabt und sagte mir, dass wir über nichts reden könnten, weil wir uns erst müssten kennenlernen.
Liebmann Meier ist, wie Rahls Vater, ein wohlhabender Kaufmann und Bankier. Nach genealogischen Studien zur Familie Lewin handelt es sich bei dem Breslauer Verwandten um den schlesischen Oberältesten Liebmann Meier, höchstwahrscheinlich 1730 in Berlin geboren.
Über Religion sprachen wir auch. Überhaupt wird hier viel davon gesprochen. Und ich kann mich nicht genug über den Born wundern. Er glaubt nicht und hält nicht die Gesetze der Talmudisten, aber die der Bibel und Gott sind ihm heilig. Sehr naiv, sagte ein Jude mit einem langen weißen Bart zum Vetter, die Narrischkeit, Rebbe Littmann, hätte ich die nicht getan.
Liebmann Meier hatte in seinem Haus eine Privatsynagoge eingerichtet.
Darüber hat der Vetter schon gespaßt. Damit ich nicht das Gallenfieber, das sehr ansteckend ist, bekomme, will ich den Brief auf die Post geben. Sage Markus, dass ich ihm noch nichts zu schreiben habe. Ludwig Lewin.
Zwischen Liebmann Meier und Rahels Vater hatte es eine Abmachung gegeben, aufgrund deren der Vetter nach dem Tod des Vaters im Jahr 1790 eine Art Vormundschaft für dessen noch junge Kinder ausübte. Rahls Bruder Markus, ein Jahr jünger als sie, wird später die Verwaltung der Geschäfte übernehmen. Im Alter von 23 Jahren reist nun endlich auch Rahel nach Breslau, zusammen mit ihrer Mutter Chaie Lewin.
Mit welche Worte soll ich sagen, was ich dir gern mit einem einzigen Schrei mitteilen möchte?
Sie führen uns in ein Wohnzimmer hinten raus, welches 3 Türen hat. Zum Putzzimmer, zum Flur und zu einer Schlafstube, worin für Mama und mich 2 gute eiserne Betten standen, wo es nach Öl riecht. Und das Schlafzimmer, das allerdings sauber war, wenn es auch nicht geradezu blitzte, aber auf einen fatalen und in jeder Hinsicht grässlichen Hof geht.
Es ist klein und man hört in diesem Zimmer jedes Wort im ganzen Haus. Ich schreibe die Grässlichkeiten auf Französisch, weil ich neugierige Augen fürchte.
Ich war schon mutlos und sah so wenig Grund und Boden, dass ich wie vernichtet auf einen Stuhl saß und mir einbildete, vielleicht doch noch zu erwachen. Indessen musste ich weiter träumen und nach meinem Klavier fragen. Der Onkel versicherte, ich würde eins bekommen.
Indessen hab ich keins. Ich setzte mich dumm auf einen Stuhl und wartete, dass die Zeit flösse. Der Stuhl stand an einem Fenster. Dieses Fenster führte auf die Gasse. Diese Gasse war voll von Geschrei. Dieses Geschrei kam aus lauter böhmischer Münder. Und wäre meins nicht so sehr verschlossen, wenn ich nicht spreche, so hätte es sich für Erstaunen geöffnet, sich unvermutet in der Frankfurter Böhmischen Gasse zu finden.
Dabei war eine Kolonie Flöhe auf meinem Leibe glücklich, die sich ihnen seit voriger Nacht zu Inseln ihrer Freiheit und Gleichheit ausgesucht haben.
Die Freiheit nahmen sie sich und gleich stark liefen und stachen sie. Sie müssen auch wenigstens die Entstehung der Republik gefeiert haben.
Während den Menschen hatte ich aber bald ohnmächtig aus Flöhschmerz.
Denn 12 hatte ich unterwegs schon weggefangen.
Ermüdung, Langeweile, Traurigkeit und Schreck, besonders aber von Flöhe. Ve imro omein.
Und so saget Amen.
Frattchen Liebmann. An Rahel Lewin in Berlin. Berlin im Frühjahr 1794. Hier schicke ich dir einen kleinen poetischen Versuch von mir. Ich glaube, er ist mir so ziemlich geglückt.
Du wirst gestehen, dass ich Genie zum Lieben habe. Gestern Abend führte uns das ungefähr bei Itzigs vorbei.
Der Fürst Reuß gab ihnen eine Nachtmusik aufs Wasser.
Das Palais der Familie Itzig in der Burgstraße 16 lag am Spreeufer gegenüber der heutigen Museumsinsel.
Diese Bottendorf empfing mich gleich sehr artig und freundlich, bedauerte auf einer liebenswürdigen Art, dass du nicht da wärst.
Maria Josepha Seebottendorf van der Rose gehörte zum Freundeskreis Fanny von Arnsteins in Wien.
Du weißt, ich war immer ein bisschen verliebt in sie. Aber gestern ward ich, glaube ich, wirklich von ihr bezaubert.
Eine Weiße nahm mich ein. Ich wurde von meinem gewöhnlichen Dämon verfolgt. Ich konnte nicht schlafen. Ich dachte immer an diese interessante Frau und wie sie gar nichts von mir ahndete. Ich stand zuletzt auf, setzte mich hin, steckte mir Licht an und machte sogleich diese Verse. Ohne mich lange zu besinnen und ohne Diktionär.
Tagebuch. Mich darf meine Freundin beleidigen, behandeln, wie sie will. Darf man nicht mit sich umgehen, wie man will? Aber in anderen Dingen bin ich so streng mit ihr, als ich nur mit mir selbst bin. Franz.
Frattchen Liebmann, meine ich.
Die darf mir tun, was sie will. Ich ihr auch.
Und da ging es dann darum, sich wirklich ganz offen alles zu sagen. Die große Utopie. Das war jetzt nicht mehr Aufklärung, das war eigentlich schon eine Beginn vielleicht auch von Romantik in gewisser Weise, aber es passte eigentlich zu dieser neuen Zeit, die mit diesen Regeln und diesen strengen Regeln und dem von oben nach unten schon ein bisschen was anderes anstellen wollte.
Verwahrt meine Briefe, denn das sind meine Journale, ich kann es nicht zweimal schreiben. Ich tue alles par inspiration du moment. Adieu. R.L.
Ausgabenbücher. Was kostete Miete, Medizin, Stecknadeln, Stoffe, Jungfer, Köchin, Scheuer, Garten- und Portiersfrau monatlich? Zarte Blätter vom Fliederstrauß, der an Rahls letztem Krankenlager stand.
Der in meinem letzten Krankenlager stand. Mein Scherenschnitt von Farnhagen.
Mein Lesezeichen.
Rahls Lesezeichen.
Das letzte Billett
von Urquijo,
das er mir geschickt hat.
Ein Mietkontrakt.
Lockenpäckchen. Rahls feines braunes Haar mit leichtem rotem Schimmer. Noch immer glänzend, leblos weiß eine Locke, die Dore, Rahls gute Seele, ihr auf dem Totenbett abgeschnitten.
Ein rotes Ordensband, das einst Brieb, der bei uns einquartierte Franzose an der Uniform trug. Zwei große weiße Seidentücher mit Monogramm von Prinz Louis Ferdinand.
Zu Pulver zerfallene Anti-Rheuma-Pillen.
Es kam aber, dass ich lange diesen Traum nicht gehabt hatte. Und als er mir das erste Mal wieder träumte, so war alles da. Das Schloss, die Zimmer, die Bedienten, der Garten, die Gesellschaft. Ich sah mein Tier nicht, welches, wie mich dünkte, mir schon sehr oft gefehlt hatte. So trat ich de Plompier aus großen Glasfenstern auf die Terrasse, die sich bald in dem Platz mit Bäumen ohne weitere Grenze verlor. Ich betrachtete müßig die erleuchteten Zimmerfenster des Schlosses und ergetzte das prächtig beschienen große Laub der Bäume. Die Diener liefen häufiger und mehr als sonst hin und wieder. Sie beachteten mich nicht. Ich sie nicht. Mit einem Male sehe ich dicht an einem großen Baumstamm, halb auf seiner starken Wurzel, mein Tier zum Mann gekrümmt. Mit verstecktem Kopf auf dem Bauch schlafend liegen. Es war ganz schwarz mit borstigem Haar. Mein Tier, schrei ich. Mein Tier ist wieder. Es schläft, sage ich, und tippe es mit der Fußspitze an, um es ein wenig zu rütteln. In demselben Augenblick schlägt es aber über sich um, fällt auseinander und liegt platt da als Fell, trocken und rein. Es ist ein Fell. Es war also tot, ruf ich. Der Traum schwindet und nie hab ich wieder von dem schwarzen noch dem weißen Tier geträumt. In dieser Zeit kannte ich Finkenstein, der sehr ziegenblond war. Nachher Urquijo, der braun war, spanischbraun, fast schwarz.
Wenn ich den Traum deuten soll, was ich zur Zeit nicht tat, so war der borstig gegen mich. Und ich fand kein Herz. An Karl August Farnhagen, 11. September 1815.
Wisse, ermesse, wie ich es ansehe, dass du mich wieder ins Leben hineingeführt hast. Ich will ja nur leben, weil du es wünschest, weil ich mit dir leben kann. Von dir habe ich ja erfahren, dass auch ich geliebt und gehegt werden kann, wie ich andere hege und liebe. Ich liebe dich deiner Liebe wegen und nicht, du glaubst es, weil ich der Gegenstand dieser schönen Herzensentwicklung bin. Nein, weil sie in dir möglich ist, weil ich dies schöne Spektakel sehe, weil ich solchen gehaltenen, erglühten Ernst nie sah und sah ihn nie, weil er nur selten, weil er so schön ist. Ein gelungenes, ein echtes und vom Schicksal bejahtes mit einem Gegenstand.
Goethe sagt so schön in seinem Leben, bei Gelegenheit der Katastrophe mit Gretchen, die Knaben- und Jünglingspflanze war ihm aus dem Herzen gebrochen und es bedurfte längerer Zeit, so ungefähr, ehe Neues sich erzeugen konnte. Dies ist der Sinn der letzten Worte, die ich nicht mehr weiß. Mir brachen Eltern, Geschwister, Freunde und Freundinnen und elende Geliebte ganze Vegetationen hintereinander aus. Ich schwieg in meiner Jugend, in meinem Reichtum und dachte, es müsste so sein, hielt ewig mich für ungraziös und das so intim, so gewiss, dass ich nicht einmal sagte, da doch meiner Meinung nach mir niemand auf solche Klage zu antworten hätte, wie auf die wegen eines Buckels oder anderer Gebrechen.
Ein schönes Schicksal hatte ich nicht. Aber Gott gesegnet war ich doch. Es war immer Feiertag in mir.
Ich hielt mich zeitlebens für Rahel, sonst nichts.
Rahel, damit Sie mich kennen. Hörspielserie von Christine Nagel. Teil 1. Dass ich ein Schlemiel und eine Jüdin bin. Mit Clara und Dagmar Manzel, Inka Löwendorf, Jalda Rebling, Niklas Kort, Max von Pufendorf und vielen anderen. Sowie Linda Blümchen im Gespräch mit Thomas Lackmann. Akkordeon Eva Zöllner. Komposition und Klavier Dietrich Eichmann. Ton und Technik Nikolaus Löwe. Dramaturgie Juliane Schmidt. Regie Christine Nagel. Die Komposition wurde gefördert von der Kunststiftung Sachsen-Anhalt und der Klosterbergische Stiftung. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2021.